Das Thema ist heute Atom, Atomenergie und Anti-Atom-Protest. Und heute im Studio bin Juliane und Aldo sitzt in der Technik. Hallo.
Hallo.
Und wir haben einen Studiogast und zwar Daniel. Hallo.
Hallo.
Und der ist vom Anti-Atom-Bündnis Nordost und wird uns heute ganz viel erzählen oder wir unterhalten uns. Und zuerst mal die ganz wichtige Frage. Du hast dich ja quasi selber eingeladen. Kannst du mal... Nein, aber du hast darum gebeten, dich vorstellen zu dürfen. Also erzähl mal, wie du drauf kamst.
Also ich wollte heute hier unter anderem die Sendung machen und nicht irgendwie vor einem halben Jahr. Oder also man sieht ja an den Nachrichten, dass es immer mal wieder Meldungen gibt, Schreckensnachrichten in diesem Bereich. Aber jetzt gibt es den konkreten Anlass, dass wegen einer Aktion, die wir als Gruppe zum Castor Februar 2011 gemacht haben, wir von Kriminalisierung bedroht sind, also sprich es kommt zu einem Prozess mit hoher Wahrscheinlichkeit Ende November und deswegen wollen wir gerne nochmal dieses Thema oder jetzt gerade dieses Thema aufgreifen und die Diskussion darüber wieder beflügeln. So, ich denke, es ist sehr wichtig, gerade aktuell in Fukushima spitzt sich die Lage wieder zu. Also es gibt wirklich aktuelle Anlässe, aber es ist auch einfach noch nicht durch das Thema. Also Deutschland ist nicht ausgestiegen und wird auch nicht in ein paar Jahren aussteigen.
Ja, die spannende Frage ist, wann das soweit ist. Zwei spannende Fragen hast du auch noch gerade aufgeworfen. Wer genau ist das Anti-Atom-Bündnis Nordost und was für ein Prozess meinst du?
Das Anti-Atom-Bündnis Nordost haben wir gegründet anlässlich der Castor-Transporte 2011 oder im Vorfeld dessen, also 2007 gab es einen Reaktorkerntransport vom AKW Rheinsberg und damals gab es kleine Gruppen, die was gemacht hatten, aber noch nicht so, dass wir wirklich über Wochen bundesweite Interesse irgendwie erregen konnten, wie das ja dann 2011 passiert ist. Und genau, es gab sozusagen Initiativen aus Greifswald und Rostock, die das angefangen haben und das sind auch nach wie vor so zwei Schwerpunkte, würde ich sagen. Aber es gibt mittlerweile halt auch viele Gruppen, die entlang der Strecken sich dann gebildet hatten oder auch noch nach wie vor aktiv sind.
Wie groß ist ungefähr die Gruppe, zu der du jetzt quasi gehörst? Oder ist wahrscheinlich verschieden groß, die war mal größer. Was kann man sich da so vorstellen?
Ja, das ist ja immer die Sache, wenn es einen Anlass gibt, dann kommen die Leute zusammen und das ist ganz schwierig jetzt irgendwie abzuschätzen. Also man kann sagen, wie viele sind im Moment aktiv zu konkreten Aktionen oder so und was war damals zum Castor los? Also damals haben wir es geschafft, den Castor ein Dutzend Mal in Mecklenburg-Vorpommern zum Stehen zu bringen und damit zu zeigen, dass es also nicht einfach so hingenommen wird und dass es keine Lösung ist, Atommüll rumzukarren zu einem Ort, der genauso unsicher ist wie der Ort, wo es davor lag. Also.
Ja, genau. Darum wird es heute die ganze Sendung gehen. Das werden wir noch ausführlich besprechen, warum und wieso, weshalb man da Protest machen soll. Aber jetzt bist du da wegen einem Prozess. Willst du da noch kurz zu sagen, wann, was, wo?
Genau, zwischen Ribnitz-Damgarten und Stralsund gab es eine Gruppe, die sich angekettet hat oder zwei Personen von der Gruppe haben sich angekettet, einer darunter ich. Und wir haben so aufmerksam machen wollen auf das ganze Thema und den Ganzen mit einer direkten Aktion auch zu zeigen, dass es also durchaus möglich ist, das Ganze auch ein bisschen zu stoppen, ein bisschen zu stören und ein deutliches Zeichen zu setzen mit einer direkten Aktion und nicht, indem wir irgendwo an irgendeinem relativ unwichtigen Platz oder wie auch immer zum Beispiel ja Menschenketten bilden oder also andere Aktionsformen wählen. Diese Aktionsform hatten wir bewusst gewählt.
Okay, also du bist quasi jetzt auch irgendwie Experte geworden in dem Thema wahrscheinlich. Für alle Hörer, denen das Thema vielleicht neu ist, die noch nicht so lange in Rostock sind, haben wir mal eine kurze Zusammenfassung quasi vorbereitet von allem Protest, der ja im Grunde seit über 5 Jahren so im Norden sich entwickelt hat. Vielleicht haben auch die ein oder anderen von unseren Hörern da selber schon mitgemacht und weiß noch was davon. Das ist dann jetzt eine Wiederholung für euch. Genau, jetzt haben wir einen Beitrag für euch zusammengeschnitten aus einem Film, den das Anti-Atom-Bündnis Nordost selber gedreht hat.
1990 wird das Kernkraftwerk Lubmin wegen sicherheitstechnischer Bedenken geschlossen. Seitdem dient es als sogenanntes Zwischenlager Nord. In den 8 Lagerhallen in Lubmin stapeln sich 25.000 Tonnen leicht-, mittel- und schwer radioaktiven Mülls. Allein 585 Tonnen hochradioaktiven Atommülls können im Zwischenlager Nord untergebracht werden. Ein mögliches zukünftiges Atomklo des Landes steht in Lubmin. Es stellen sich die Fragen, wie gestalten sich Widerstand und Protest in einer sogenannten strukturschwachen Gegend? Wie hat sich die Bewegung gegen die radioaktive Strahlung in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren entwickelt?
Mit dieser Frage beschäftigt sich der Film Nix da vom Medienkollektiv Manfred. Ihr habt gerade schon einen Ausschnitt daraus gehört und auch im Folgenden haben wir euch Ausschnitte daraus rausgesucht zum Thema Anti-radioaktiv im Nordosten. Eine Dokumentation des Widerstandes der vergangenen Jahre.
2006 wurden im Zwischenlager Lubmin die letzten verbleibenden Castor-Behälter mit Brennstäben aus den ehemaligen DDR-Meilern eingelagert. Bereits 2005 hatten die EWN, die Betreiber des Zwischenlagers, beim Bundesamt für Strahlenschutz die Einlagerung von Müll aus den alten Bundesländern beantragt. Erstmals trat zu diesem Transport eine Gruppe AktivistInnen ins Bild, die mit aktivem Widerstand an den Gleisen gegen die Nutzung der Atomenergie protestierte.
Da waren wir, wie ich gerade gesagt hatte, im Grunde genommen eine kleine Sitzblockade auf den Gleisen, eine Mahnwache, noch eine kleine Sitzblockade in Rheinsberg und das war's. Und damals haben wir schon gesagt, so beim nächsten Mal werden wir das ein bisschen besser aufziehen. Also nicht, dass es da schlecht gewesen wäre, aber es wäre auf jeden Fall Optimierungsbedarf in der Menge und in der Art der Aktionen. Und ich denke, das konnte man dann bei dem Castor-Transport im Dezember 2010 doch sehr deutlich sehen. So.
Im Dezember 2010 sollte erstmals radioaktiver Müll aus ehemals westdeutschen Betrieben nach Lubmin rollen.
Ja, also Castor-Transporte sind natürlich jedes Jahr ein trauriger Anlass, sich da zusammenzufinden. Und aber es gibt diesen Anlass. Also es ist etwa viel konkreter, als irgendwie gegen den täglichen Betrieb von Atomanlagen zu protestieren und beispielsweise Blockaden der Atomkraftwerke durchzuführen. Das ist ein Kristallisationspunkt.
Das ist nicht mehr nur so mit 50 Leuten, sondern es ist wirklich was, ja, was alle hier irgendwo betrifft und wo man merkt, dass es die Leute auch bewegt und dass sie ja das nicht wollen, dass hier der ganze Atommüll hergefahren wird und dass sie deswegen auch auf die Straße gehen. Und zwar fand ich nochmal sehr aufbauend und das zu erleben, dass eben doch so ein Widerstand hier möglich ist. So, das hätten wir, sag ich mal, vorher auch nicht so für möglich gehalten aus unserer Erfahrung heraus, ne, oder nicht so für wahrscheinlich, dass da so viele Leute ja mitkommen.
Im Vorfeld des Transports hatte es vielfältige Aktionen gegeben, um Menschen vor Ort zu sensibilisieren und dem eigenen Standpunkt Farbe zu verleihen. Ein Aktionsbündnis aus verschiedenen Vereinen, Parteien, Organisationen und einer großen Anzahl selbstorganisierter Aktivistinnen sorgte dafür, dass der Transport in aller Munde war. Zum Auftakt des Protests fand in Greifswald eine Demonstration mit 3.600 Menschen gegen Atomenergie statt.
Wir freuen uns über einen bunten, vielfältigen Protest, der sich auf breite Teile der Bevölkerung stützt.
Nachdem der Castor die gesamte Strecke über von Mahnwachen, Sitzblockaden und DemonstrantInnen begleitet worden war, erreichte er am 16. Dezember Lubmin. Dort wurden 250 Menschen von PolizistInnen von den Gleisen getragen. Eine Anket-Aktion stoppte den Castor 6 Stunden. In vielen kleinen Orten MVs begann anlässlich des Castors 2010 die gemeinsame Auseinandersetzung, um den Unsinn hinter der Nutzung von Atomenergie und Castortransporten und die Suche nach zukunftsfähigen Lösungen für die Energiegewinnung. Die Akzeptanz und Motivation für selbstorganisierte kreative Aktionen und handgemachten Widerstand in der Region breiteten sich aus. Bereits im Februar 2011, 2 Monate nach dem ersten Transport, rollte der nächste Atomzug aus Karlsruhe nach Lubmin. Wieder saßen mehr Menschen auf den Gleisen oder beteiligten sich an Protestaktionen. Es gab Blockadeaktionen in Rastow, Schwerin und Stralsund sowie eine Anket-Aktion bei Ribnitz-Damgarten.
hier mit 20 Leuten ungefähr. Gucken mal, was passiert. Der Helikopter hat uns gerade nicht gecheckt, ist über uns drüber geflogen. Ich hoffe, er macht einen Kreis. Kommt langsam auf uns zurück.
Er fährt durch, gehen Sie von den Gleisen weg. Okay, gut. Gehen Sie runter! Gehen Sie runter!
Es war ein Erfolg, denke ich mal. Sie haben es geschafft, ihn aufzuhalten und werden damit ein positives Signal nach Greifswald senden.
Ja, das war jetzt eine, also das war jetzt aus dem Film ausgeschnitten, aber quasi eine direkte Impression vom Protest 2011, um den es ja heute wieder geht, weil ein Aktivist, der dort vor Ort war, bei uns im Studio sitzt. Also Daniel, kannst du irgendwie so ein bisschen erzählen, na, eigentlich, was dich motiviert hat und wie das dann tatsächlich war, da zu sitzen und den Castor zu blockieren? Im Winter, im Februar 2011.
Ja, die Motivation, das ist immer ein bisschen schwierig, nur in ein Wort zu fassen, aber ich denke, die relativ junge Geschichte im Umgang mit Kernkraft zeigt, dass es wirklich eine nicht beherrschbare Risikotechnologie ist und das, also ganz kurz, das war ja noch kurz vor Fukushima, jetzt haben wir noch einen Super-GAU sozusagen erlebt und das passiert immer wieder bei dieser Technologie und wenn denn dieser Planet eine nicht radioaktiv verseuchte Zukunft haben will, dann ja, muss damit schleunigst aufgehört werden. So. Und wie sagtest du jetzt, wie ich wieder in der Situation...
Naja, also... Kannst du mal schreiben, was du dann tatsächlich gemacht hast als Aktion gegen den Castor und ja, wie das für dich dann war, ob das hinterher
also,
nochmal gemacht hättest oder so?
Genau, also wir haben uns in einer Kleingruppe organisiert und haben also beschlossen, wir werden den Castor unser Körper entgegenstellen und damit die Polizeibeamten uns nicht allzu sehr schnell wieder lösen können. Haben wir ja uns mit einer Röhre befestigt unter den Schienen durch. So, und hatten das als Protestform. Castor Stopp alten Wildershagen haben wir das Ganze genannt.
Wo liegt denn das?
Na, so zwischen Ribnitz-Damgarten und Fellgast. Also so in, ja, auf der Hälfte ungefähr.
Okay.
Genau. Also der Castor ist 70 Kilometer östlich von Rostock.
Der Castor ist ja tatsächlich auch durch Rostock durchgefahren. Also kann ich mich erinnern.
Ja, genau. bei beiden Castoren leicht andere Strecken, aber ja, genau, beides Mal.
Okay, aber und in Rostock war quasi nichts zu machen.
Zum ersten Castor ist das nicht geglückt. Da gab es auch eine geplante Aktion, eine größere. Aber zum zweiten Castor gab es dann eine Sitzblockade auf den Schienen. Also ich sagte ja vorhin schon mal, es war fast ein Dutzend Mal, dass wir es geschafft haben, den Castor da auch aufzuhalten. Und das war also, unsere Aktion war nur ein Teil davon.
Hm. Und ja, dann habt ihr euch angekettet und lag da im Schnee und habt gewartet, bis der Zug kommt. Oder wie muss man sich das vorstellen?
ja, Polizeibeamten haben uns deutlich davor gefunden und also nicht wir haben jetzt den Zug dazu genötigt anzuhalten. Allerdings ist das genau das, was also das Gericht oder die Staatsanwaltschaft versucht daraus zu konstruieren, Nötigung. Und ja, also wir stehen jetzt vor Gericht, aber letzten Endes soll das ja einschüchtern und soll ja dazu führen, dass nicht noch mehr Leute so relativ konsequent handeln. Und auch Leute, die, ich sag mal jetzt, nur eine Sitzblockade machen auf den Gleisen, die werden ja auch sehr, sehr häufig angeklagt und erstmal verfolgt, wenn auch nachher die Prozesse eingestellt werden. Aber das dient natürlich der Abschreckung.
Aber wusstest du, als du das gemacht hast, dass da so ein Prozess kommen kann?
Ja, also die Chance, dass man da fliehen kann, ist relativ gering. also im Personalfeststellung ist ziemlich sicher. Und aber es gibt auch Beispiele, zum Beispiel Bad Nenndorf, ein Protest mit einer Betonblockade gegen Nazi-Aufmarsch. Da wurde dann gar nicht deswegen angeklagt. So. Ganz im Gegenteil, es wurde festgestellt, dass die anschließende Gewahrsamnahme der Aktivisten rechtswidrig war.
Aha.
Und die wurden dann entschädigt. Also es gibt durchaus auch vielversprechende Beispiele auf juristischer Seite, die dann Teil meiner Verteidigung sein wird. Also ich werde auch nach dem Konzept der kreativen Antirepression versuchen, mich selber zu verteidigen und habe noch eine Laienverteidigerin an meiner Seite, Cécile Leconte oder Eichhörnchen, kennen vielleicht einige von euch. Von daher, das ja, könnte noch eine spannende Sache werden. Wir werden da hoffentlich das Gericht auch hier und dort ja, überraschen können mit unserer Argumentation.
Okay, und gut, wen du dann noch zu einlädst und so, dazu kommen wir dann auch noch im Laufe der Sendung. Erstmal wollen wir noch mal ein bisschen Musik hören und Daniel bleibt uns ja erhalten im Studio und wir unterhalten uns danach weiter. Zu Beginn unserer Sendung habt ihr ja schon so ein paar zusammengeschnipselte Nachrichten, ganz aktuelle gehört, zum Thema Atomkraft und ganz noch aktueller, was gerade vor 2 Tagen passiert ist, ist ja wieder in Fukushima ein Erdbeben gewesen und es ist wieder Wasser ausgelaufen und ja, erhöhte Strahlungswerte wurden gemessen und im Grunde weiß keiner so genau, was da noch passieren wird und wie stark die Auswirkungen sind. Wir wissen eigentlich nur, ja, dass wir eigentlich nicht genug über Atomkraft wissen, wahrscheinlich, was da alles passieren kann, um es überhaupt zu nutzen. Jedenfalls denkst du das auch, Daniel, so ungefähr?
Ja, da hast du schon recht. Also es gab jetzt also gerade wieder dieses kleine Erdbeben, oder nein, so klein war es nicht, aber es war zum Glück nicht groß genug, um jetzt noch das weiter zum Einsturz zu bringen. Aber der Super-GAU in Fukushima, der geht voran. Also der ist nach wie vor in Gang. Die haben in 30 Meter Höhe Tausende von alten und auch ungeverbrauchten Brennelementen in einem Abklingbecken stehen und das erodiert. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da eine weitere Kernschmelze passiert. Beziehungsweise ist im Moment unklar, ob es nicht auch gerade schon passiert. Sie sind am Kühlen, aber das ist halt sehr notdürftig. Muss man sich vorstellen, dass sie oben Wasser reinfüllen und im Keller es wieder auffangen, so ungefähr. Sie wissen aber nicht, wie es runtergesickert ist. Also es sind ziemlich katastrophale Zustände. Und man sagt, wenn also diese und noch die, die im Abklingbecken daneben auf dem Gelände liegen, zu einer weiteren Schmelze kommen, dann wird ungefähr 85 Mal Tschernobyl austreten als Radioaktivität. Und 85 Mal Tschernobyl ist was, das werden wir global sehr deutlich merken und nicht so schnell vergessen.
Denkst du, dass den Leuten das alles bewusst ist oder sind sie irgendwie langsam müde von dem Atomthema? Also ich weiß nicht, so viel vom Protest hört man ja nicht mehr, jedenfalls nicht mehr so viel wie bei den Castor-Transporten. Also ihr gerade als Anti-Atom-Bündnis habt das ja selber erlebt, wie krass die Reaktion teilweise auch in Deutschland war nach dem Unglück direkt. Da gab es überall Mahnwachen und letztendlich gab es ja dann auch den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg, also den Beschluss der Bundesregierung, aus der Atomenergie auszusteigen. Ist das immer noch so wichtig jetzt auch von Seiten der Bundesregierung?
Nein, in meinen Augen ist das kein Ausstieg. Also zum einen laufen die AKWs noch 10 Jahre länger, das heißt auch 10 Jahre weiteres Super-GAU-Risiko. Noch mehr Atommüll, wo wir keine Lösung für haben. Es gibt kein Endlager weltweit, was läuft, was sicher ist. Dazu hatten wir diese ganzen Transporte, die dazu nötig sind. Dann haben wir in Lingen die Brennelementefabrik und die Urananreicherungsanlage in Gronau. Die wurden vom Atomausstiegsvertrag ausgenommen. Die beliefern ungefähr 10% der AKWs weltweit. Dann gibt die Bundesregierung Hermes-Bürgschaften für AKW-Bau im Ausland und forscht weiter im Bereich Kernkraft. Also das ist kein Ausstieg. Da ist einfach noch nicht, wir haben das noch nicht geschafft. So. Aber eine Besonderheit, also da du jetzt gerade die Kontinuität ansprichst, des Protests ist ja, dass, also wir machen das ja nicht seit vorgestern, sondern letzten Endes ist das jetzt schon die zweite, dritte Generation, die sich engagiert in diesem Thema und das hat den Widerstand immer ausgezeichnet, dass ja wir länger durchhalten.
Und würdest du sagen, Erfolge sind auf jeden Fall zu sehen? Oder ist der Ausstieg nur, naja, irgendwie auch konsequent, weil Atomkraft hat ja auch wirtschaftliche Nachteile letztendlich?
Also Erfolge sind zu sehen, wenn man sich überlegt, dass in den 60er, 70er Jahren die Pläne waren, dass hier 100 AKWs in Deutschland gebaut werden. Ist nicht passiert. Ja. Dass bis jetzt kein Atommüll unter Tage liegt, sondern diese Diskussion in der Gesellschaft geführt wird und auch die nächsten Jahrzehnte geführt werden wird, sehe ich als Erfolg, dass Deutschland einigen anderen Staaten mittlerweile als Vorbild gilt. Gerade das Modell der regenerativen Energieträgernutzung ist ja doch ein ziemlicher Exportschlager. Also es passiert schon irgendwas. Und die Leute, die haben ja auch immer die Alternative mitformuliert und nicht nur negiert und dagegen irgendwas gewesen. Deswegen sehe ich da auch durchaus positive Aspekte, ja.
Aber würdest du sagen, es gibt auch so eine gewisse Ermüdungserscheinung, wenn man jetzt von Fukushima hört, ja, es ist wieder ein Erdbeben, da denkt man nur, ja, ist halt so, haben wir jetzt schon 10-mal gehört, es wird immer schlimmer, aber hm.
Ja, du hast natürlich recht und es gibt, also diese Medienlandschaft ist sehr schnelllebig und auch Gruppen haben unterliegen einer Gruppendynamik und so, aber immer wieder, bei Anlässen kommt man halt dann doch immer wieder zusammen und wird aktiv und da man ja davor auch schon mal was zusammen gemacht hat, ja, habe ich den Eindruck, dass es auch durchaus flüssiger ist oder so. Also, dass es jetzt auch positive Seiten gibt davon, dass sich das verstetigt. Aber du hast natürlich recht, so einen großen Hype oder sowas, den erleben wir im Moment nicht.
Frage ist vielleicht, ob man den braucht und was dann wieder passiert. Aber jetzt speziell zu Fukushima gibt es ja quasi einen sehr interessanten Versuch, das auch wieder ins Bewusstsein zu rufen. Eine Veranstaltung jetzt bald im November, die du ja uns näher erklären kannst, auf jeden Fall.
Ja, im Zuge des Vorfelds, des Prozesses versuchen wir halt auch verschiedene Veranstaltungen zu organisieren und einmal eine Veranstaltung wird sich damit beschäftigen, wie die aktuelle Lage in Fukushima ist. Und zwar haben wir dazu einen Autor, einen Journalist aus Japan einladen können, der Herr Kazuhiko Kobayashi, und der wird mit dem Titel Japan und eine Atompolitik, die ihre Leichen geht, in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung sprechen, und zwar am 9.11. um 18 Uhr. Und genauso wird er das 3 Tage später, am 12.11. um 19 Uhr in der Kreisvolkshochschule in Güstrow machen. Auch wiederum, also um 19 Uhr, dann am 9. um 18 Uhr. Und in Güstrow wird es vorweg ab 17 Uhr am Borwin-Brunnen auch eine Mahnwache mit Wortbeiträgen und Musik hören, wo alle herzlich willkommen sind.
Okay, also Fukushima kommt nach Deutschland, könnte man fast sagen. Also es klingt ja immer so weit weg, also deswegen finde ich es gerade spannend, dass tatsächlich einer herkommt und seine Erlebnisse live, ja, und man kann ihm Fragen stellen und alles.
Ja, insbesondere ja für die Menschen aus Japan ist halt schwierig, gerade das Thema irgendwie global in den Medien zu halten, und sie sind total davon betroffen, und diese Regierung, die fährt eine ziemlich krasse Propaganda, man erfährt da sehr wenig, und es ist einfach, die Suppe ist da ziemlich am Brodeln, und deswegen glaube ich, ist es auch wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache, und ich finde, also zoll ihm Respekt, dass er tatsächlich da auch jetzt so eine Deutschlandtour macht. Ne?
Okay, ja, schon mal danke im Voraus an euch, dass ihr ihn eingeladen habt. Ja, und wir haben das Thema Anti-Atom-Proteste. Was ihr vielleicht denkt, ist ja ein alter Schuh, das haben wir doch schon seit Jahren, aber eben gerade das ist ja das Wichtige dabei, man muss immer dranbleiben, denn es gibt immer wieder neue Anstöße für Protest. Und zu Gast bei uns im Studio ist Daniel vom Anti-Atom-Bündnis Nordost in Rostock, oder ja, er ist aus Rostock. Eben haben wir gerade quasi über die weltweiten Konsequenzen von Atomkraftnutzung geredet, über Fukushima und eine Veranstaltung, die auch in Rostock stattfinden wird mit einem Japaner. Aber zu der Frage, muss man sich denn immer noch in Deutschland gegen Atomkraft engagieren, wo es doch den Ausstieg aus der Atomkraft gibt? Und da ist gerade in Rostock eigentlich Beachtenswertes zu berichten, denn es gibt Atomtransporte über den Rostocker Hafen seit Jahren und aktuell im Grunde auch noch. Das ist auch seit 2011 bekannt, ne?
Schon ein bisschen länger, aber oder vermutet haben wir es schon ein bisschen länger. Letzten Endes ja, funktioniert dieses System nur über Atomtransporte, und da geht einfach viel über See, und dann gibt es halt nur einige Häfen, die in Frage kommen.
Ja, aber nicht Atommüll, ja nicht, sondern?
In dem Falle ja, reden wir jetzt ein bisschen also von weiter vorne in dieser Atomspirale. Also ganz kurz skizziert haben wir ja den Uranabbau, und dann wird das Rohuran transportiert, wird angereichert in Urananreicherungsanlagen in Gronau zum Beispiel. Und dann nachher zu Brennelementen verarbeitet, die Brennelemente kommen ins AKW, und dann haben wir den Atommüll. Ne? Und die Urananreicherungsanlage Gronau und Lingen wird halt häufig auch mit Transporten versorgt, die auch über Rostock fahren. Und zwar dann Rostock-Trelleborg, also Schweden-Deutschland als Transitstrecke mit den Fährgastfähren von Stena Line, ehemals Scandlines, also im normalen Betrieb, mittwochs und sonntags fahren dort jeweils Urandioxid oder Uranhexafluorid mit.
Eine bemerkenswerte Tatsache, die also auch seit 2011 mindestens allen bekannt sein sollte. Und als ihr davon das mitbekommen habt, habt ihr auch gleich protestiert dagegen, konsequenterweise. Dazu haben wir kurz einen Beitrag auch vorbereitet. Also diesen Protest gab es und die Frage ist, was ist eigentlich jetzt aktuell mit diesen Transporten los? Dazu haben wir Johann Georg Jäger aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen aus dem Schweriner Landtag interviewt, der, Aldo hat ihn interviewt, der sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat.
Im Sommer 2011 wurde öffentlich, dass Atomtransporte über den Rostocker Hafen stattfinden. Danach gab es Proteste, zum Beispiel ein Anti-Atom-Camp auf dem Rostocker Neuen Markt. Und die Bürgerschaft hat sich darauf ausgesprochen, den Rostocker Hafen für Atomtransporte zu widmen. Wie ist da der aktuelle Stand?
Also die Bürgerschaft hat dem mehrheitlich zugestimmt, aber letztendlich hat sich die Stadtverwaltung darauf zurückgezogen, dass eine Umsetzung so nicht möglich ist, weil an diesem Rostocker Hafen auch das Land Mecklenburg-Vorpommern beteiligt ist. Und wir haben jetzt über die Grüne Landtagsfraktion in der Juni-Sitzung dieses Jahres noch einmal einen Antrag gestellt, der hieß Atomtransport über die Häfen Mecklenburg-Vorpommerns prüfen und wollten damit erreichen, dass die Atomtransporte über die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern untersagt werden. Und warum wir ihn im Juni nochmal gestellt haben, war einmal die Erfahrung aus Hamburg. Am 1. Mai 2013, parallel lief da auch der Kirchentag in Hamburg, war auf einem Schiff, das hieß Atlantic Carrier, ein Brand ausgebrochen und an Bord befanden sich 9 Tonnen radioaktiven Uranhexafluorid. Und alle haben großes Glück gehabt, dass es da nicht wirklich zu einer richtig schlimmen Katastrophe gekommen ist. Und außerdem wussten wir, dass die Bremer Bürgerschaft im Januar 2012 ihr Hafenbetriebsgesetz geändert hat und auch dort eine Sperrung beschlossen hat. Und von daher gehen wir momentan davon aus, dass das grundsätzlich geht. Aber gegen die Beschluss der Bremer Bürgerschaft ist wohl auch Klage eingereicht worden. Und da warten jetzt alle sehr gespannt drauf, wie diese Klage ausgeht.
Finden aktuell noch Atomtransporte über den Rostocker Hafen statt?
Also das kann ich nicht im Detail beantworten, weil zum Teil haben wir ja sogar auf Fragen keine ausreichende Antwort bekommen, weil die zum Teil sogar der Geheimhaltung wohl unterliegen, um eben zu verhindern, dass irgendwelche Leute sich darauf einstellen können, dass es was gibt. Ich gehe ganz fest davon aus, dass es solche Atomtransporte gibt. Wir wissen allerdings auch, dass die Atomtransporte extrem unterschiedlich sind. Da gibt es zum einen Atomtransporte von medizinischen radioaktiven Substanzen, wo wir auch immer versucht haben, in den Anträgen deutlich zu machen, dass wir da durchaus bereit sind, das Risiko einzugehen. Anders als bei irgendwelchen Vorläufersubstanzen für radioaktive Brennstäbe wie Uranhexafluorid oder beim Thema wirklich Atommüll, der vor allen Dingen quasi durch Europa verschoben wird, um irgendwo Zwischenlager zu suchen, die dann vielleicht Endlager werden. Also wir versuchen das durchaus ein bisschen abzutrennen. Atomtransporte im Bereich Medizintechnik, die ist natürlich auch viel, viel geringer im Umfang. Und das andere große Thema Atomtransporte für die Atomstromproduktion, die wir natürlich für absolut überflüssig und gefährlich halten.
Und wie sehen da die Zukunftsperspektiven aus?
Da warten wir jetzt einfach mal ab, wie die Urteile zum Thema Beschlussfassung der Bremer Bürgerschaft sind. Und das wird uns dann nochmal hoffentlich ein starkes Argument geben, weiter uns dafür einzusetzen, auch im Land Mecklenburg-Vorpommern das umzusetzen. Weil natürlich, wenn die Bremer damit durchkommen, dann hat es zur Folge, dass verstärkt natürlich die Atomtransporte über die anderen Häfen laufen. Und das bedeutet, dass dort erhebliche Investitionen auch notwendig sind, um die Sicherheit für die Anwohner und für die Bevölkerung insgesamt zu garantieren. Und das sind natürlich Kosten, die dann zulasten der Kommunen laufen, die das dann noch mitmachen.
Konkret können auch einzelne Bürger und Bürgerinnen sich an dem Atomprotest beteiligen und darauf einwirken?
Naja, einfach um eine Öffentlichkeit zu schaffen, so wie das Camp das eben erreicht hat, dass eine Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird. Und es ist klar, in dem Moment, wo es mehr Menschen interessiert, dieses Thema, und sie zeigen, dass es sie interessiert, nimmt die Politik das Thema auch auf, weil wir natürlich mit so vielen anderen Themen gleichzeitig beschäftigt sind, dass man schon ein bisschen darauf achtet. Interessiert das irgendjemand in der Öffentlichkeit oder ist es den meisten Leuten eher Banane?
Ja, vielen Dank.
Genau, vielen Dank an Aldo für das Interview mit Johann Georg Jäger von Bündnis 90 Die Grünen aus Mecklenburg-Vorpommern zum Thema Atomtransport über den Rostocker Hafen. Er hat ja jetzt verschiedene Sachen angesprochen. Einmal die Tatsache, dass sie immer noch passieren, die Transporte, trotz des Protests. Und interessanterweise auch, wie man, also hat er quasi aufgerufen zu Protest dagegen, damit er als Politiker und seine Mitpolitiker sich auch weiter darum kümmern. Also er muss ja als Grüner Politiker da ein bisschen enttäuscht sein, weil er stellt ja die Anträge, dass der Hafen entwidmet wird. Das wäre ja der rechtliche Konsequenz jetzt für Mecklenburg-Vorpommern oder für Rostock, wenn man das nicht wollen würde. Und es wird halt immer abgelehnt vom Landtag. Und ja, wie wollt ihr ihn da unterstützen?
Es gibt ja das schöne Sprichwort, dass der Widerstand durch Vielfalt gewinnt. Und ich denke, da kämpfen wir im gleichen Ziel mit anderen Mitteln. Sie institutionalisiert als Partei und wir auch bewusst ja, außerparteiisch, genau. Einmal habe ich ein bisschen gezweifelt an seiner Aussage, weil also letzten Endes kann man eigentlich am Bundesamt für Strahlenschutz auf der Webseite immer nachgucken, was für Transporte gefahren sind. Also für die Vergangenheit weisen sie das aus und da ist dann der Zielort und der Ausgangsort genannt und damit ist eigentlich klar, auch worüber es fährt sozusagen. Also da kann man eigentlich auch schon darüber schließen, dass aktuell auch Atomtransporte über den Hafen fahren und es sind ungefähr 2 pro Woche.
Die durch Rostock durchfahren?
Ja.
Okay. Und ja, plant ihr als Bündnis konkret dagegen noch irgendwelche Proteste oder wartet ihr auch ab auf das Urteil aus Bremen? Das wäre auch wahrscheinlich sinnvoll.
Ja, Metling hat es natürlich geschickt auf die lange Bank geschoben, als er gesagt hat, wir machen jetzt mal eine rechtliche Überprüfung. Ne? Und da, ja, deswegen sind wir natürlich auch so ein bisschen in der Wartestellung, aber ja, der werden wir natürlich nicht ewig bleiben, ja, weil ja, wir finden schon, das muss mal durch und wir möchten hier gerne, also da können wir lokal Sand im Getriebe sein und hoffen dann auch dieses Thema 2014 endlich erfolgreich abschließen zu können. Aber bis jetzt geht es halt erstmal, oder jetzt gibt es erstmal um den Prozess und anlässlich des Prozesses auf dieses Thema wieder aufmerksam zu machen. Genau, und deswegen haben wir halt so ein paar Veranstaltungen und ein bisschen kleine Kampagne jetzt begonnen, die im November jetzt noch so ein bisschen was mit sich bringen. Zum Beispiel eine Soli-Party wollen wir noch machen am 15.11. In der Kita in Ribnitz-Damgarten. In der Kita, ja. Also das ist das AJZ, also das Alternative Jugendzentrum in Ribnitz, die Kita, genau. Da sind alle eingeladen, das ist direkt in der Nähe vom Bahnhof Ribnitz-Damgarten West. Und dann werden wir noch 2 Workshops machen, einmal zum Thema Herrschaft und Umweltschutz, um die herrschaftskritische Perspektive nochmal ein bisschen aufzuarbeiten, wo also Workshop, also Mitarbeit.
Aber in Rostock.
In Rostock, genau. Mhm. Das wird im Bildungskeller sein am 23.11. von 14 bis 18 Uhr. Und am Sonntag, also das ist der Samstag, am Sonntag, den nächsten Tag, 24.11., auch um 14 Uhr im Peter-Weiß-Haus, wollen wir ein Polizeikontakttraining machen, weil es immer so Standardsituationen gibt, wo man Kontakt hat mit der Polizei und zwar ist das Vokabular also jetzt nicht sehr filigran, aber trotzdem lassen wir uns da häufig genug einschüchtern und oder in irgendwelche Stereotype drücken oder agieren dann. Ja, so wie wir davor gar nicht agiert hätten vielleicht, so reflektiert.
Also obwohl ihr wisst, welche Rechte ihr habt, also es geht nicht um Rechtsaufklärung, sondern tatsächlich um, ja, dass man emotional darauf vorbereitet ist irgendwie.
Ja, und einen frechen Spruch parat hat vielleicht, also der aber fundiert ist und vielleicht auch schon noch eine Kritik beinhaltet oder eine Situation bewusst deeskalieren oder eskalieren kann oder manipulieren und genau, einfach ein paar Techniken da beigebracht bekommt. Genau. Ja, und zum Abschluss, also am 18.11. haben wir ja dann den Prozess ab 10 Uhr, wenn der nicht eingestellt wird.
Also vor diesen Workshops, ne?
Nach den Workshops, also am 23.11. und 24. jeweils um 14 Uhr die Workshops und am 28. der Donnerstag dann sozusagen dann genau den Prozess. Da ist um 9 Uhr Abfahrt im Hauptbahnhof in Rostock, alle sind eingeladen.
Es sich gibt, ein MV-Ticket zu kaufen.
Ja, und wir haben gedacht, wir machen wie bei der letzten Ansetzung, wir machen wieder entweder Expresso oder Prozesso. Also es gibt
was ist das?
Espresso oder ein Prosecco, genau. wir werden mal gucken, also dass wir da auch ein bisschen was Lustiges auf die Beine stellen, genau. Und am Tag drauf haben wir die alte Zuckerfabrik bekommen für eine Soli-Party, wo wir dann hoffentlich eine kleine Siegesfeier machen können.
Ja. Nochmal, in Ribnitz-Damgarten gibt es ja 2 Bahnhöfe.
Ribnitz-Damgarten West.
Genau. Und wenn man, also man geht da jetzt einfach hin zum Gerichtssaal und sagt, hallo, ich will mit in den Gerichtssaal und zugucken.
Die Gerichtsverhandlung ist öffentlich, natürlich, das muss man gar nicht sagen, sondern dann geht man einfach hin als Teil der kritischen Öffentlichkeit. Es werden ja relativ das wird ja eine Gruppe dahin gehen, also man ist da jetzt auch nicht so verloren oder so, aber es ist natürlich ein schönes erstes Zeichen, wenn es so ein großes allgemeines Interesse gibt, dass es keinen Raum gibt in dem Gericht, der groß genug dafür ist, und dann könnte ich halt den ersten Antrag stellen, die Verhandlungen unter freiem Himmel durchzuführen. Ha. Das fände ich sehr schön.
Wenn das Wetter gut ist, aber das machen die sowieso nicht, oder?
Mal gucken, wie sie reagieren.
Okay, also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist der Prozess für dich persönlich zwar wichtig, weil du bist angeklagt, weil du dich angekettet hast bei einem Castortransport, aber zugleich ist es immer noch in Konsequenz eurer, also die Motivation, warum ihr das gemacht habt, ist ja immer noch die gleiche, und im Grunde geht es ja nicht im Prozess um die tatsächliche Ankettung, sondern du meinst, es ist sozusagen ein politischer Prozess?
Das ist ein politischer Prozess. Die wollen halt gerne Verurteilung haben, weil sie nicht möchten, dass sich noch mehr Menschen so konsequent solcher Risikotechnologie und letzten Endes auch solchen Instrumenten von Leuten, die Macht haben, irgendwie entgegenstellen. Genau. Und deswegen rechne ich also nicht einfach so mit Freispruch, also nur 4% aller Fälle vor Gericht enden mit dem Freispruch. Sondern die wollen es schon verknacken. Also, aber dann können wir auch das Ganze als Bühne nehmen und über Atomkraft reden, weil darum geht es. Und es geht darum, halt, ja, abzuschrecken. Genau.
Ja. Nun ist die Sendung in 3 Minuten vorbei. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Weile weiterreden. Falls ihr Fragen habt, dann Daniel, könnt ihr ja auch vorbeikommen bei Loro oder euch melden. Der Film ist auch noch eine super Zusammenfassung. Wir haben noch einen kleinen Ausschnitt vom Film. Wenn ihr den auch gerne haben wollt, könnt ihr den auch bestellen beim Medienkollektiv Manfred. Also der hat den gedreht, nicht das Atombündnis Nordost, wie ich am Anfang gesagt habe. Bei mkmanfred.blogsport.de im Internet könnt ihr den bestellen für 6 €.
Super. Und dann, wenn wir bei der Kontaktseite sind, also ja, wir haben Lubmin Nixda blogsport.de noch ins Leben gerufen als Webseite, die gerne besucht werden kann. Wir treffen uns im Moment immer mittwochs in der Doberaner Straße 6 im Hinterhof bei den Falken, um als Soli-Gruppe uns auf den Prozess vorzubereiten. Da ist jeder gerne herzlich eingeladen.
Mittwochs, also
mitzumachen. Heute? Auch genau, jetzt gerade, ja.
Also musst du da gleich hin?
Da werde ich gleich hingehen, genau. Und okay, dann feiern wir Aldos Geburtstag.
Ja, genau. Ja, nochmal zurück. Also ihr als Anti-Atom-Bündnis Nordost-Gruppe trefft euch und ihr werdet auch also zu einem großen Teil in dem Film vorgestellt, und zum Abschluss der Sendung möchten wir auch nochmal den Abschluss des Filmes euch vorstellen, der nochmal ein bisschen zusammenfasst, wieso, warum, weshalb Atomprotest und wie könnte die Zukunft aussehen.
Die Nutzung radioaktiven Materials bedeutet mehr als nur Castortransporte und Atomstrom. Sie bedeutet Uranabbau, die scheinbar unlösbare Suche nach einem Endlager, globale Konflikte, atomare Bewaffnung. In der Urananreicherungsanlage Gronau wird bis heute kernwaffenfähiges Material hergestellt. Von Lingen aus werden Atomkraftwerke weiterhin mit Brennelementen versorgt. Hunderte Atomtransporte fahren jährlich durchs Land. Global ist ein Umdenken vielerorts nicht zu erkennen. Polen, Schweden, Niederlande und andere Staaten planen den Bau neuer Atomkraftwerke. Weltweit steht die Suche nach einem Endlager für atomaren Müll und Schrott weiterhin aus. Die Zukunft der Anti-Atom-Bewegung ist eine Zukunft der Vernetzung, Selbstorganisierung und Handarbeit. Sie ist eine umfassende gesellschaftliche Grundhaltung und bietet viel Raum für Gestaltungsmöglichkeiten, hinterfragt eingefahrene Strukturen. Um den Gefahren der Atomenergie entgegenzuwirken und diese dauerhaft auf die politische Agenda zu setzen, ist Durchhaltevermögen gefragt, Kreativität und Konsequenz. Das Hinterfragen von Atomenergie bedeutet in seiner Konsequenz auch umfassende Gesellschaftskritik.
Genau, und auch damit beschäftigen wir uns gerne im Umweltkonzentrat, das jetzt leider schon vorbei ist. Wir hatten das Thema Anti-Atom-Protest. Für manche vielleicht überraschend, dass es den noch gibt. Für mich zum Beispiel vorher auch. Und wir hatten zu Gast Daniel vom Anti-Atom-Bündnis Nordost, der seinen Prozess vorgestellt hat am 28. November und euch alle dazu herzlich eingeladen hat, weil er sich angekettet hat an die Schienen beim Castortransport 2011.